So, guten Morgen. Sorry, dass ich etwas zu spät komme, aber es gab einfach einen zu langen Stau, den hatte ich nicht eingeplant. Wir hatten uns ja letzte Woche über die Entwicklung einer Funktion unterhalten. Und zwar war das die Funktion 1 durch r minus r'. Wir haben dann gesehen, dass wir die Taylor-Reihen zerlegen können. Und haben dann gesehen, dass wir diese Taylor-Reihe-Entwicklung dann am besten gestalten können, wenn wir sehen, dass wir das Größere von den beiden R's, also entweder das R' oder das R, dass wir das halt eben quasi vor die Klammer ziehen. Nee, jetzt ist das Kleinere, sorry. So, und wir haben dann anschließend einen Ausdruck gekriegt, in dem irgendwelche Koeffizienten standen und dann Größen von der Form r kleiner durch r größer hoch l. Und diese Terme, die davor standen, das waren dann Ausdrücke, so wie wir es entwickelt haben, in denen immer wieder die Cosinus-Alpha-Funktion vorkam, wobei Alpha dieser Winkel zwischen r und r' ist. Und diese Terme, die dann also stehen, die nennt man die Legendre-Polynome, die jeweils zu dem L, über das man gerade entwickelt hat, dann ein ganz charakteristisches und für alle physikalischen Problemstellungen auch identisches Muster abgeben. Diese Legendre-Polynome, die haben einerseits die Eigenschaft, dass ich sie, wenn ich jetzt mal nicht von Cosinus Alpha, sondern von x spreche, wenn ich mal anschaue, wie PL mal PL' bin dann multipliziert und dann anschließend integriert, und zwar integriert passenderweise zu dem Cosinus von minus 1 bis plus 1, also sozusagen über eine ganze Schwingungsperiode hinweg. Wenn ich die miteinander multipliziere, also quasi das Skalarprodukt der Funktion bilde, dann sehe ich, dass ich hier hinten eine Delta-Funktion rauskriege. Das heißt, die stehen also orthogonal zueinander, sie stehen nicht orthonormal zueinander, sondern es gibt hier einen Vorfaktor 2 durch 2L plus 1. Wir haben uns auch schon drüber unterhalten, warum dann nur das L steht, nicht das L'. Wir könnten auch das L' hinschreiben, aber das D, also die Delta-Funktion DL L', Kronecker-Delta, gewährleistet ja, dass L gleich L' ist, also insofern ist es wurscht. Gut, und es gibt eine zweite Möglichkeit, wir werden dann irgendwann noch eine dritte Möglichkeit kennenlernen, diese Legendre-Polynome zu entwickeln. Also erste Möglichkeit, es einfach aus der Taylor-Reihenentwicklung des 1 durch r minus r' zu machen. Die zweite Möglichkeit ist, sie wie folgt hinzuschreiben. Vorfaktor und dann kommt hier eine Differenziation, und zwar des Ausdrucks x² minus 1 hoch l. Ob das jetzt einfacher ist oder schwieriger ist, sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, das sind dann die identischen Legendre-Polynome, die ich auch da oben in der Taylor-Reihenentwicklung rauskriege. Ja.
Wenn man da jetzt mal ein paar Werte einsetzt, wie kommt man denn da jemals auf die Cosinus?
Sie meinen jetzt hier für das x?
Ja, wenn man das einfach mal, für L setzt mehr ein, wenn ich das 0, 1, 3 oder was die Legendre-Polynom haben will, wie kommt dann da Cosinus raus? Das sehe ich nicht.
Okay, das x entspricht dann dem Cosinus von vornherein. Ja? Also da oben steht das PL vom Cosinus Alpha und hier steht das PL von x. Und wenn ich jetzt die Legendre-Polynome für diese Taylor-Reihenentwicklung in r und r' nehmen will, dann muss ich das x durch Cosinus Alpha ersetzen. Ja? Gut, vielen Dank für die Frage. Also falls man es dann deutlich genug sieht, hier steht ein L und keine 2, ne, sondern das ist ein L. Aber ich glaube, das ist durch das L da oben schon mal klar. Also unten, das ist eine allgemeinere Schreibweise. Oben wäre quasi die Adaption auf die Taylor-Entwicklung von diesem 1 zu Delta R. Gut, diese Lechendre-Polynome für sich genommen, die sind jetzt noch gar nicht so spannend. Spannender werden sie dann, wenn wir, die werden wir jetzt nicht herleiten, ich sage sie nur schon mal, wenn wir zwei Ergänzungen machen. Das eine sind die zugeordneten oder assoziierten Lechendre-Polynome. Also beide Begriffe sind, findet man in der Literatur, also das heißt, Sie können dann nachschlagen, entweder nach zugeordneten Lechendre-Polynomen oder nach assoziierten Lechendre-Polynomen. Manche Bücher benutzen auch nur das eine, also da müssen Sie halt eben aufpassen. Und die sehen wie folgt aus, oder die lassen sich quasi aus den oberen entwickeln. Wir sehen jetzt gleich wie. Die sehen wie folgt aus. Die haben zwei Indizes, ein P und, also das L und das M. Und da steht jetzt hier quasi noch ein Vorfaktor. Minus 1 auf M und dann 1 minus x Quadrat M halbe. Und dann steht hier noch die m-te Ableitung von einem Lechendre-Polynom. Und wenn man das alles ineinander fügt, also das heißt, das PL auch noch hinten einsetzt, dann sieht man, dass hier steht minus 1 hoch m, dann steht da 1 durch 2 hoch l, l Fakultät, dann kommt dieser Vorfaktor 1 minus x Quadrat hoch m halbe und dann steht hier die m-te Ableitung von der l-ten Ableitung, also dl plus m nach dx l plus m von x Quadrat plus, nee, minus 1 hoch L. So, diese assoziierten Lechendre-Polynome, die setzen wir jetzt wieder in eine andere Funktion ein und das sind dann die sogenannten Kugelflächenfunktionen. Ich lasse sie gerade das nochmal abschreiben, wer will. Das sind die Kugelflächenfunktionen. Davor schreiben allerdings noch eine Eigenschaft der Lechendre-Polynome hin. Man könnte sich es fast vorstellen. Auch die sind orthogonal zueinander. Das heißt also auch, wenn ich hier beide, also zwei Funktionen nehme, zu Lm und zu L'M' und zu L'M, zum selben M. Und die integriere von minus 1 bis plus 1. Dann bekomme ich auch hier hinten wieder ein DL L'. Und es gibt einen Vorfaktor, der alte Vorfaktor, den wir schon kennen, 2L, 2 durch 2L plus 1. Und es kommt noch ein neuer hinzu, der heißt L plus M Fakultät durch L minus M Fakultät. So. Diese assoziierten oder zugeordneten Lechendre-Polynome, die setzen wir jetzt also erneut in Funktionen ein und die sehen wie folgt aus. Also Kugelflächenfunktion. Und dann sage ich auch gleich, was das, wofür wir diese ganzen Funktionen da verwenden. Die haben dann plötzlich zweifache Winkelabhängigkeit. Und das sieht wie folgt aus. Riesenlange Wurzel. 2L plus 1 durch 4Pi. Dann L minus M Fakultät. L plus M Fakultät. Dann die PLMs von Cosinus. Na gut, also wir hätten auch Theta nehmen können, Alpha nehmen können, aber jetzt haben wir Cosinus Theta hier stehen. Klammer zu, mal e hoch i m phi. So, was können wir von vornherein schon mal sehen. Also wir haben hier die assoziierten Legendre-Polynome drin. Die sind untereinander orthogonal. Wir haben hier die E-Funktionen drin. Von denen wissen wir auch seit 2 Wochen, dass die untereinander orthogonal sind. Das heißt, diese Kugelflächenfunktionen bilden jetzt in sich auch wieder ein Orthogonalsystem. Allerdings, aufgrund des e hoch i m phi, sind die untereinander orthogonal, indem wir eine von den beiden komplex konjugieren. Und die Integration geschieht dann quasi über den gesamten Winkelbereich. Deswegen schaffen wir jetzt hier so ein Sinus Theta d Theta d Phi rein und integrieren quasi über den gesamten Winkelbereich. Das heißt einmal von 0 bis 2 Pi und einmal von 0 bis Pi. Wenn wir zweimal von 0 bis 2 Pi integrieren würden, würden wir es quasi doppelt machen. Das können Sie sich die Erdkugel vorstellen, gehen Sie einmal halt eben rundum am Äquator und einmal gehen Sie aber nur den Halbkreis vom Nordpol zum Südpol und schon haben Sie die ganze Erdkugel erschlagen. Deswegen also von 0 bis 2 Pi und von 0 bis Pi nur die Integration. So, und das Tolle ist jetzt hier, aufgrund dieses komischen Vorausdrucks, der da oben steht, man sieht so, da steht das L-M-Fakultät, allerdings jetzt hier im Zähler, da stand es noch im Nenner, da steht das L plus M Fakultät, das ist korrespondiert mit dem Teil da oben. Hier steht 2L plus 1, das ist auch hier im Zähler, da oben war es im Nenner. Könnte man schon fast ahnen, was da rauskommt, nämlich Delta L L Strich, Delta M M Strich und ohne Vorfaktor. Das heißt, die sind tatsächlich zueinander orthonormal, die Kugelflächenfunktionen. Also das heißt, wir haben jetzt hier neben den Legendre-Polynomen und den assoziierten Legendre-Polynomen und den Kugelflächenfunktionen 3 neue Funktionsreihen, die jeweils zueinander wieder orthogonal oder sogar orthonormal sind und mit denen wir Funktionen beschreiben können.
Dann, wieso steht der Sinus dann auf dem Integral?
Ist schon mal mehrdimensional integriert worden bei Ihnen irgendwo? Wenn Sie von einer, okay, sind dann auch über Flächenelemente mal diskutiert worden, über die man integrieren muss? Mehr oder weniger? Okay, wenn ich das Flächenelement mir anschaue, dann ist es immer dx, dy. Wenn ich es aber überführe, transformiere in die Kugelfunktionen, also in die Kugelkoordinaten, sorry, in die Kugelkoordinaten, dann ist das Flächenelement nicht mehr d Theta d Phi, sondern es ist Sinus Theta d Phi. Das ist also hier ein Flächenelement in Kugelkoordinaten.
Könnten Sie vielleicht gerade mal eine Skizze machen, wenn ich das anschaue?
Ich bin kein großer Zeichner. Also, klar ist, ebene Fläche, dx, dy, sind ganz klare, sagen wir mal, Quadrate. Im Bereich der Kugelkoordinaten bewege ich mich ja immer rund um eine Kugel und habe dann hier so Verzerrungen drin. Ja, jetzt kommt's, ne? Jetzt müsste ich hier schön zeichnen können. Ja, und hier unten am Äquator von mir aus, da sieht das noch relativ vernünftig aus, aber je weiter ich hochkomme, desto größer wird die Verzerrung. Und diese Verzerrung, die kann man quasi, also das kann man auch mathematisch herleiten, das muss ich sagen, da müsste ich wirklich jetzt erstmal mehr etwas überlegen, wie das genau ist, die kann man herleiten über die Sinus Theta d Theta d Phi. Also es ist im Prinzip halt eben die Verzerrung dieser kleinen Flächeelemente, die durch den Sinus Rechnung getragen wird. Wenn Bedarf besteht, mache ich das nächste Woche, innerhalb von 10 Minuten haben wir es. Aber wir können es jetzt auch erstmal so hinnehmen, weil es ist jetzt nicht unbedingt Teil des roten Fadens, den wir jetzt hier haben. Gut. Kugelflächenfunktion, warum führe ich die überhaupt ein? Wo spielen die in der Physik eine Rolle? Also die gravierendste Rolle, und da leitet man sie auch als allererstes eigentlich so richtig her, spielen sie in der Elektrodynamik und in der Quantenmechanik. Und wahrscheinlich hat der eine oder die andere von Ihnen schon mal in der Schule auch diese Orbitale der Elektroden aufgemalt gesehen. Ja, wie also im Wasserstoffatom halt eben so die Elektronen halt eben rumwabern und dass man dann so die 1s, das 1s-Orbital hat, das 2s-Orbital, das 2p-Orbital. Ja, alles irgendwie schon mal gesehen. Eins kugelförmig, das andere mehr so handelförmig, bis hin zu irgendwelchen ganz dubiosen Veranstaltungen, so mit Ringen und so weiter. Ich glaube, das war das F-Orbital dann, eines der F-Orbitale. Diese Orbitale sind nichts anderes, wenn ich mir die Winkelverteilung anschaue, nicht die radiale Abhängigkeit, aber wenn ich mir die Winkelverteilung anschaue, als Betragsquadrate von diesem Teil hier. Also wenn ich mir davon das Betragsquadrat anschaue, dann sehe ich für L gleich 0, M gleich 0, das 1s-Orbital. Für L gleich 1, für M gleich 0, das 2s-Orbital. Für L gleich 1, für M gleich 1, das 2p-Orbital. Und so weiter und so weiter. Das heißt also, diese Kugelflächenfunktionen sind Repräsentanten oder repräsentieren mathematisch die quantenmechanischen Orbital der Elektronen. Wir sehen die Kugelflächenfunktion, da ist es weniger geläufig, auch noch in der Elektrodynamik, wo wir nämlich uns quasi ableiten können mit Hilfe der Kugelflächenfunktion, wie Ladungsverteilungen auch im makroskopischen Bereich vorhanden sind oder aussehen. Ich mache das jetzt mal wieder weg, damit nicht, wenn irgendeiner sich das dann anschließend internetmäßig anschaut, dann einfach da an der Stelle hängen bleibt und sagt, was macht er denn da? Gut, so die explizite Funktion oder das explizite Aussehen der Kugelflächenfunktion ist wie folgt. Ich mache mal einfach so die ersten 3, 4 Stück. Das y00 ist einfach, sieht man sofort, L ist gleich 0, der Term fällt weg, L ist gleich 0, M ist gleich 0, der Term gibt eine 1, der Term gibt eine 1, also steht da 1 durch 4pi, Wurzel draus. PL hoch M oder PLM von Cosinus Theta, schauen wir uns mal an, wenn ich L und M gleich 0 setze, steht hier minus 1 hoch 0, hier steht 2 hoch 0, hier steht 0 Fakultät, 0 Fakultät ist auch 1. Hier steht irgendetwas hoch 0 halbe, ist also auch eine 1. Hier steht die nullte Ableitung von etwas, und zwar von was? Von x² minus 1 hoch 0, also von der 1. Also steht diese ganze PLM am Ende für P00 für eine 1. Okay, also der nächste Term ist eine 1 und e hoch im phi für m gleich 0 ist 1. Na toll, also y00 ist 1 durch Wurzel 4pi oder Wurzel aus 1 durch 4pi. Und auf dieselbe Art und Weise, indem man also das L und das M halt eben dann entsprechend einsetzt, kriegt man auch noch die nächsten 3. Ich schreibe die einfach jetzt mal hin. Das ist die Wurzel aus 3 durch 4pi mal Cosinus Theta. Das ist minus Wurzel aus 3 durch 8pi mal Sinus Theta e hoch i phi. Und das ist gleich minus 1 hoch m, also minus 1 mal minus 1, also plus. Ich bin eben gerade selbst am Entwickeln. Sinus Theta e hoch minus i phi. So, das sind so die ersten 4 Stück. Und wie gesagt, die repräsentieren dann letztendlich halt eben auch das Verhalten oder die, das Aussehen von elektronischen Funktionen. Diese Kugelflächenfunktion kann ich jetzt auch wieder benutzen, genauso wie das da oben, wo ich die Legendre-Polynom benutzt habe, um eine Taylor-Reihenentwicklung zu machen, kann ich auch wieder benutzen, um Reihenentwicklungen zu machen. Wir schauen uns das mal ganz allgemein für eine Funktion f von Theta und Phi an. Und ich behaupte jetzt mal, die kann ich wie folgt entwickeln in Kugelflächenfunktionen, indem ich einfach indem ich bestimmte Entwicklungskoeffizienten davor schreibe, die jetzt von zwei Indizes abhängen, nämlich von L und M. Das L läuft von 0 bis unendlich und das M, das habe ich jetzt nicht begründet oder nicht eingeführt, das läuft nur von minus L bis plus L. Das werden wir dann später mal sehen, wenn wir die Taylor-Reihenentwicklung tatsächlich mal durchführen, dann sehen wir, dass also der Index M nur von eine bestimmte Spannweite hat. So, wie sehen die ALMs aus? Wissen wir schon fast, wie wir vorgehen? Oder ich hoffe zumindest, dass wir ein Gefühl dafür haben, wie wir vorgehen können. Gibt es Vorschläge schon mal? Wie sehen die ALMs aus? Nur so von der Vorgehensweise. Was macht man? Ja? Genau. Ja, also wir müssen einfach nur mit yl-m' von Theta und Phi multiplizieren, nutzen dabei diese Regel hier aus anschließend. Das heißt, wir nehmen das Konjugatkomplexe von einer Funktion und anschließend integrieren wir über die zwei Winkel, so wie es hier steht. Das heißt also, zweiter Schritt, 0 bis 2 Pi, 0 bis Pi und dann Sinus Theta d Phi. Und schon haben wir hoffentlich die ALMs raus. Schauen wir es uns an. Also wir multiplizieren diese Funktion f von Theta und Phi mit yl-m' von Theta und Phi Konjugatkomplex. Wir multiplizieren mit Sinus Theta und integrieren von 0 bis 2 Pi und von 0 bis Pi. Das machen wir alles auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite steht die Doppelsumme L gleich 0 bis unendlich, M gleich minus L bis plus L. Dann stehen hier die ALMs. Dann steht hier YLM von Theta und Phi. So, das wird multipliziert mit Y Stern. Und integriert mit dem Doppelintegral von 0 bis 2 Pi, von 0 bis Pi, Sinus Theta, d Phi. Alles, was keine Winkelabhängigkeit hat, habe ich von vornherein schon mal aus dem Integral rausgeworfen. Wir wissen aber, dass diese ganzen Ausdrücke jetzt hier immer noch quasi Teil der beiden Summationen sind. Gut, was kommt hier raus? Das wissen wir schon. Das steht ja drüben. Das sind Delta L, L', Delta M, M'. Und damit habe ich jetzt hier insgesamt stehen die beiden Summen. Und dann ALM, Delta L' L. Delta M'M. Und damit weiß ich, dass die beiden Summen jeweils zusammenbrechen. Die eine, die also vorher von m bis von minus L bis plus L lief, die liefert nur ein M-Strich und die andere Summe, die von L gleich 0 bis unendlich lief, die liefert nur das L-Strich. Also steht hier AL-Strich, M-Strich. Jo, das ist genau der Vorschlag, der eben von Ihnen kam, dass wir über diese Skalarproduktbildung mit den Kugelflächenfunktionen gehen, dass wir also aufgrund dieser Skalarproduktbildung dann hier die Entwicklungskoeffizienten ALM rauskriegen. Also diese Teile hier. So, nochmal ganz wichtig auch, diese ALMs sind völlig unabhängig von dem Theta und dem Phi. Warum sind die unabhängig vom Theta und Phi, obwohl hier das Theta und das Phi drinsteht? Naja, wir integrieren ja über, das gesamte, über den gesamten Wertebereich von Theta und Phi, nämlich von 0 bis 2 Pi und von 0 bis Pi. Und anschließend habe ich keine Abhängigkeit mehr von Theta und Phi drinstehen. Was anderes als diese Gesamtintegration geht ja gar nicht. Also es sind unabhängige Entwicklungskoeffizienten von Theta und Phi. Und das ist übrigens genau dasselbe wie da oben. Auch da habe ich eine Entwicklung in den Legendre-Polynomen, PL, also PL, vorgenommen. Und die Entwicklungskoeffizienten sind quasi diese R kleiner durch R größer hoch L. Das sind die Entwicklungskoeffizienten bei dieser Taylor-Reihenentwicklung. Hier sind die Entwicklungskoeffizienten nicht ganz so logisch, nicht ganz so klar. Insbesondere deswegen, weil wir jetzt hier ja auch eine beliebige Funktion f von Theta und Phi hingeschrieben haben. Da oben haben wir eine ganz definierte Funktion stehen, nämlich 1 durch Betrag von Delta R. Wir machen gleich noch eine Anwendung für diese Legendre-Polynome. Nee, für die Kugelflächenfunktion machen wir es gleich. Und da sehen wir jetzt noch ein bisschen klarer, wie wir die verwenden können. Ja, wo? Ja.
Warum haben Sie das als AL-M' und nicht AL-M als Ergebnis?
Also, weil ich hier drüben erstmal noch die AL-M' benutzt, also die Ys benutzt habe. Ich könnte allerdings auch jetzt hier, wenn Sie da mit einverstanden sind, jetzt hier quasi, also wenn wir nur von vorne nach hinten das betrachten, also nur das hier zu dem hier betrachten und jetzt mal zwischendrin das alles vergessen, dann könnte ich natürlich jetzt hier auch die Striche wegmachen, da drüben wegmachen, hier wegmachen und dann hätte ich die ALMs. Aber zwischendrin macht's dann, ist es murksig, weil dann müsste ich ja hier die Striche auch wegmachen. Dann ist es aber trivial. Ja. Noch eine Frage? Diese Legendre-Polynome andererseits und die Kugelflächenfunktion andererseits, die haben eine gemeinsame Verknüpfung. Ich kann nämlich die Legendre-Polynome überführen in Kugelflächenfunktionen. Das ist zwar etwas mühsam, aber es geht. Weil es mühsam ist, will ich es auch gar nicht herleiten, sondern gleich das Ergebnis hinschreiben. Und zwar ist das eine Summe über zweimal Kugelflächenfunktionen, in denen jetzt unterschiedliche Winkel, Theta und Phi drin vorkommen. Was sind das für Winkel, Theta und Phi? Und das ist, jetzt werden wieder meine zeichnerischen Fähigkeiten gefragt, aber das ist jetzt etwas leichter. Denken Sie sich einfach mal zwei unterschiedliche Vektoren. Der eine R, der andere R'. Also die zwei Vektoren, die wir da oben auch uns quasi vorgenommen hatten und die wir dann Taylor rein entwickelt haben, sodass wir zu den Legendre-Polynomen gekommen sind. Der Cosinus von Alpha, der bezog sich auf den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren hier. Also nochmal zurück überlegen, wo kam der Cosinus Alpha überhaupt her? Wir haben da oben dieses 1 durch R' geschrieben als eins durch Wurzel aus Betrag R minus oder Quadrat R minus R' und haben dann hier hinten hingeschrieben, das ist 1 durch Wurzel aus R Quadrat plus R' Quadrat minus 2R R' Cosinus Alpha. Na, da war der Cosinus Alpha, war genau dieser Winkel zwischen den beiden und kam daher, dass ich hier so etwas wie Skalarprodukte halt eben hatte. Also R Quadrat minus 2 mal R mal R' als Vektor und dieses 2 mal R' mal R als Vektor, das kann man dann übersetzt über die Skalarproduktbildung in 2 mal R, R', also Betrag von R' mal den Cosinus des eingeschlossenen Winkels. Daher kam der Winkel Alpha. Diese Winkel Theta und Phi, die kann man sich jetzt fast schon vorstellen, was das für Winkel sind, die da oben stehen. Das sind einfach die Winkel, die zu diesen Vektoren passen, wenn ich die in Kugelkoordinaten schreibe. Ja, jeder dieser Winkel hat einen Betrag, jeder dieser Vektoren hat einen Betrag und hat in Kugelkoordinaten zwei Winkel, eine Winkel Theta, der andere Winkel Phi. Die beiden Vektoren haben dementsprechend unterschiedliche Winkelsätze, also Theta Phi, Theta Strich Phi Strich. Und das sind die Thetas und Phis, die hier oben quasi auftauchen. Und wir sehen auch, dass die Winkel halt eben irgendwie mit diesem Differenzwinkel Alpha etwas zu tun haben. Das ist uns intuitiv klar, ohne dass wir es jetzt ausrechnen wollten. Also insofern gibt es eine Verknüpfung zwischen den Legendre-Polynomen einerseits und den Kugelflächenfunktionen andererseits. Das ist das sogenannte Additionstheorem. Wenn also irgendwann mal einer kommt und sagt, okay, ich entwickle jetzt die Legendre-Polynome nach Kugelflächenfunktionen, wissen Sie sofort, ach, da war mal was, Additionstheorem. Und dann wissen Sie, dass das geht. Das geht sogar so weit, dass man diese Entwicklung, wie wir so oben hingeschrieben haben, dieses 1 durch R minus R', dass wir das nicht in Legendre-Polynomen zerlegt, sondern in Kugelflächenfunktionen. Und das ist jetzt eigentlich relativ einfach. Wir brauchen nämlich einfach nur einzusetzen. Das ist 1 durch R kleiner. Dann haben wir die Summe über L. Und dann stehen da die Legendre-Polynome drin. Machen wir erst nochmal den Vorfaktor hier, dieses R kleine durch R größer, schreiben wir noch hier hin. Und dann kommen die Legendre-Polynome rein. Also 4pi durch 2l plus 1 und dann die Summe über m gleich minus l bis plus l, yl m Stern Theta Phi ylm Theta Strich Phi Strich. Ab und zu sieht man eine etwas andere Schreibweise. Man sieht also hier die Schreibweise dass die beiden Summationen direkt hintereinander stehen, dass das 1 durch r kleine noch mit reingezogen wird. Meist bleibt es aber davor stehen, also zack, lassen wir es davor stehen. Und dann steht halt eben hier r kleine durch r Größe hoch l. Dann steht es 4pi durch 2l plus 1. Gut, das ist jetzt, glaube ich, trivial. Okay. Das heißt, wir könnten also genauso gut diese 1 durch Betrag von Delta R nicht umwandeln, wie wir es oben gemacht hatten, auf der vorgehenden Tafel in Lechendre-Polynome, sondern wir könnten es auch in Kugelflächenkoordinaten umwandeln. Und wir sehen, dass an der Stelle jetzt die beiden Vektoren R und R' auch so, sagen wir mal, drinstehen, dass wir hier das Theta und Phi und das Theta' und Phi' jeweils zu den einzelnen Vektoren erkennen kann. Also wir haben nicht mehr diesen Differenzwinkel, sondern wir haben jetzt wirklich die Winkel des jeweiligen, der jeweiligen Kugelflächenfunktion. So, aber irgendetwas stört mich massiv. Ich habe irgendwas ganz anderes in Erinnerung, was den 1 durch R betrifft. Das ist auch so. Es soll einfach bei dem bleiben, was man ganz von vornherein gemacht hat. Hier steht nämlich tatsächlich ein 1 durch R hoch R Größe. Kommt es nochmal irgendwo vor auf der Tafel? Nee, gell? Der Tafel nicht. Dann haben wir es nämlich hier auch stehen, 1 durch R Größe. Und hier steht 1 durch R Größe. Sorry, also das ist ein Fehler in dem Buch, aus dem ich es abgeschrieben habe. Entschuldigt es aber trotzdem, dass ich es hier trotzdem so bringe. Gut. Jo, warum jetzt dieser ganze Popanz mit diesen Lechendre-Polynomen und Kugelflächenfunktionen? Ich hatte es ja schon gesagt. Wir haben ganz am Anfang die ganz, ganz große Überschrift gehabt: orthogonale Systeme, orthogonale Funktionen. Und wir haben ganz am Anfang kennengelernt die Sinusfunktion, die Kosinusfunktion als zueinander orthogonale Systeme oder Funktionensysteme. Wir haben gesehen, dass wir die Exponentialfunktion als Orthogonalsystem haben. Jetzt haben wir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, drei weitere kennengelernt. Nämlich die Lechendre-Polynome, die assoziierten Lechendre-Polynome und die Kugelflächenfunktion. Jetzt haben wir also einen ganzen Vorrat an Funktionstypen, wie wir also Funktionen zerlegen können, sodass wir anschließend mit Hilfe dieser Orthogonalsysteme und diesen Entwicklungskoeffizienten halt eben eine Funktion beschreiben können. Und das hat nicht auf den ersten Blick, gebe ich ja zu, auf den ersten Blick sieht es aus wie eine ziemliche Verkomplizierung der ganzen Materie, hat aber anschließend ganz massive Auswirkungen. Und wir machen das jetzt mal an einem Beispiel uns klar. Und als das eine Beispiel könnten wir etwas nehmen aus einer Materie, die Sie schon kennen. Wir haben jetzt hier so eine Wolke von Materie mit einer bestimmten Dichte. Und ich habe jetzt hier, mal gucken, dass ich jetzt auch richtig rummache, mein R' als Ortsvektor, der quasi diese Materiewolke hier abscannt. Da ist noch was und da ist nichts mehr und so weiter. Und auf der anderen Seite schaue ich mir irgendwo bei R halt eben an, welches Potenzial erwarte ich aufgrund dieser Materiewolke. Das müssten Sie eigentlich schon mal so in der Mechanik kennengelernt haben. Also Wechselwirkung zwischen Materie einerseits oder das Potenzial, was durch eine Materiewolke oder durch Materie, durch einzelne Teilchen halt eben hervorgerufen wird. Wenn ich jetzt hier ein anderes Teilchen hinlegen würde mit einer Masse M, wüssten Sie sofort, okay, das gibt eine Kraft zwischen dieser Materiewolke einerseits und der Masse M andererseits. Und eine Kraft kann ich ja dann anschließend fragen, ob Sie es schon wissen, kann ich durch Differenziation in ein Potenzial überführen. Okay, da gibt es ein paar zustimmende Nicker. Und dann wird es auch wahrscheinlich allgemein so schon mal durchgenommen worden sein. Okay. Wie wäre das Potenzial? Das Potenzial Phi von R, also an der Stelle R, würde ich quasi dadurch kriegen, dass ich über die einzelnen Masseelemente hier summieren würde. Wenn das aber eine diffuse Angelegenheit ist, eine kontinuierliche Angelegenheit, wissen wir, okay, dann integrieren wir besser. Und hier steht Rho geteilt durch R minus R'. Und ich muss integrieren über das gesamte Volumen, was da durch den Ortsvektor R' abgescannt wird. Also muss integrieren über R'. Soweit okay? Viel spannender ist es, wenn das Rho von R' keine Masseverteilung ist, sondern eine Ladungsverteilung. Masse hat halt eben, zumindest was man bisher nachgewiesen hat, den Nachteil, dass es immer nur eine Eigenschaft gibt. Die ist attraktiv. Ladungen haben den schönen Vorteil, dass sie zusätzlich auch noch repulsiv sein können. Wir wissen alle aus der Schulphysik, zwei gleichnamige Ladungen stoßen sich ab und zwei ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Das heißt, wenn ich jetzt also eine Ladungswolke da oben habe mit positiven Elementen und negativen Elementen und so weiter, dann kriege ich nochmal zusätzliche Phänomene rein, die ich bei der Masseverteilung halt eben nicht habe. Die Formel bleibt aber identisch. Das liegt daran, dass die beiden Kräfte, Masse-Masse oder Ladung-Ladung, bis auf das mögliche Vorzeichen, halt eben auch identisch ist. Das ist nämlich M1 mal M2 durch Betrag von R minus R' zum Quadrat. Bei dem einen steht das Gamma davor als Gravitationskonstante. Und bei dem anderen ist es Q1 mal Q2 durch R minus R' Betrag Quadrat, also genau dasselbe, mit irgendwelchen anderen Naturkonstanten davor und halt eben der Möglichkeit, Plus und Minus noch davor zu schreiben. Und dementsprechend bleiben die Potenziale sowohl bei der Masse als auch bei der Ladung halt eben identisch, aber halt eben mit dem schönen Zusatz, dass ich hier auch Potenziale aufbauen kann, die halt eben anschließend zu repulsiven Kräften führen. Deswegen nehmen wir gleich die Steigerung und nehmen das da. Fragen? Und jetzt machen wir Folgendes. Ihr könnt es euch schon fast denken. Das 1 durch R' minus R, minus R oder R minus R' Betrag davon zerlege ich in Kugelflächenfunktionen. Das heißt, ich schreibe die Formel, die ich da drüben stehen habe, einfach mal ab und setze hier ein. Ich habe jetzt hier mal kurzerhand, weil das ja auch von vornherein nicht so ganz klar ist, die Tethas, die Striche hier mal von den Kugelflächenfunktionen zu den konjugitkomplexen Kugelflächenfunktionen rübergezogen. Aber das ist ja spiegelsymmetrisch zu verstehen. Ich weiß ja nicht von vornherein, was mein R und was mein R' ist, was das Größere und was das Kleinere ist. Und es hat sich eingebürgert, dass man in so einem Fall halt eben diese Striche zu dem kleineren R dazu nimmt. Also dem R hier. Aber wie gesagt, da unten ist es noch egal. Hier ist es eine Konvention. Eigentlich ist es auch egal. Aber es ist eine Konvention, dass man es halt eben so macht. Ja?
Ja. Moment der Formel dann kein Quadrat, weil wir haben ja noch nicht das Potenzial gesetzt.
Nee, das soll das, also Phi ist das Potenzial.
Ja. Aber wir integrieren dann die Kraft zum Beispiel.
Nee, wir integrieren. Wir integrieren nicht über die Kraft. Wenn Sie über die Kraft integrieren würden, was würden Sie dann rauskriegen? Integral über die Kraft? Ja?
Ja, eine Arbeit.
Eine Arbeit. Also, okay, machen wir es anders. Normalerweise haben sie als Kraft stehen, machen wir es bei Massen. Masse 1 mal Masse 2 durch R minus R' Betrag Quadrat Gamma fertig. Okay, das ist die Kraft. Potenzial ist das hier. Jetzt habe ich keine einzelne Masse, sondern ich habe ganz viele kleine Masseteilchen. Und dann mache ich Folgendes. Entschuldigung, beim Potential steht das M2 auch üblicherweise nicht mehr drin. Sorry. Weil ich mich ja dann irgendwie auf eine Probemasse sonst irgendwo beziehe. Jetzt habe ich aber keine einzelne Masse, sondern ganz viele Masseteilchen. Und summier zunächst mal über die ganzen Masseteilchen, die es da gibt, in der Ladungswolke. Und wenn die Masseteilchen jetzt so klein sind, dann überführe ich diese Summe über die MIs im Integral über Rho dV. So ist der Gedankengang. Ja? Immer Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass auch jetzt dem einen oder der anderen das jetzt erst klar geworden ist, wo ich eingestiegen bin. So, und dann bleibt trotzdem noch das einzelne Delta R da unten stehen. Und das Gamma und so weiter, das haben wir verschludert. Ja. Gut, jetzt haben wir also da oben quasi das Potenzial, wir können sagen, zerlegt in Kugelflächenfunktionen. Aus Ihrer Sicht haben wir das Ganze jetzt also deutlich verschlimmbessert, weil wir das 1 durch R minus R' übersetzt haben in 2 letztendlich unendliche Summen. Die eine Summe geht ja von L gleich 0 bis unendlich und die andere Summe geht nochmal jeweils von M gleich minus L bis plus L, also auch nochmal potenziell von minus unendlich bis plus unendlich. Und dann stehen da hinten irgendwelche komischen Funktionen drin, mit denen man gar nichts anfangen kann. Das Schöne ist halt eben, dass üblicherweise dieser Entwicklungskoeffizient R kleiner durch R größer hoch L relativ schnell Wert annimmt, dass wir sagen, okay, die nachfolgenden Terme, die lassen wir einfach weg. Ja, also jetzt sind wir unabhängig davon, dass es vielleicht jetzt hier von der Dimension her nicht ganz passt, aber wenn es das R', sagen wir, eine Größenordnung 1 hat und ich habe das R in hundertfacher Entfernung, dann habe ich da ein 1 durch 100 stehen. Also nächstes Mal 1 durch 100 hoch 0, okay, das ist eine 1. 1 durch 100 hoch 1, okay, das ist 1 durch 100. 1 durch 100 hoch 2 ist schon mal 1 durch 10.000. Das nächste ist dann schon mal 1 Million. Das übernächste sind dann 100 Millionen, also 1 durch 100 Millionen und so weiter. sehen Sie also schon, dass wir vielleicht im dritten, vierten Term abbrechen werden. Und diese ganzen Kugelflächenfunktionen da hinten, die es da hinten gibt, wo die ersten paar haben wir uns hingeschrieben, was taucht denn da auf? Da tauchen Cosinus- und Sinusfunktionen auf. Das ändert sich auch bei den Nachfolgen nicht. Die haben jeweils einen Wert von 1 bis minus 1. Dann haben wir die e hoch i Phis, die, wobei das Phi ja auch nur von 0 bis Pi geht. Ja, das ist also auch nichts Besonderes. Das heißt, diese ganzen Funktionen, selbst mit den Vorfaktoren, die es da gibt, die werden auch immer kleiner, also die Nachfolgen bei den Nachfolgen, die bewegen sich irgendwo in Größenordnung von 1 bis 100, bis 1 bis minus 1, sorry. Und wenn man dann einen Vorfaktor hat, der 1 durch 10 Millionen geht und der nächste ist dann 1 durch 1 Milliarde, dann sehen wir, da brauchen wir uns über die nachfolgenden Terme keine Gedanken mehr zu machen. Das heißt, üblicherweise bricht man hier an der Stelle so nach 2, 3, also L gleich 2 oder 3 halt eben ab. Also die Befürchtung, die man vielleicht hat, man müsste es jetzt bis L gleich unendlich laufen lassen, die hat man in der Praxis relativ rasch weg. Theoretisch stimmt das, wie es da vorne steht. In der Praxis macht es dann anschließend keine. Ja? Und noch jemanden ausrechnen sehen, wie es bis unendlich aussieht. So, jetzt gibt es hier Terme. Die hängen explizit von den gestrichenen Größen ab, also von den Größen, die sich mit der Ladungswolke beschäftigen. Und es gibt andere Größen, die hängen überhaupt nicht von der Ladungswolke ab. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Wenn wir das jetzt so ernst nehmen, wie es da oben steht, dann steht hier auch nicht R kleiner und R größer, sondern steht jetzt hier, speziell für dieses Beispiel, ist das R kleiner das R Strich. Und das R größer ist einfach das R. Also wie gesagt, exakt für dieses Beispiel. Ja? So wie wir es da oben hingemalt haben, müssen wir jetzt Farbe bekennen und sagen, okay, das R' ist das kleinere R und das R ist das größere R. Und dann haben wir hier Terme stehen, wo wir explizit überall gestrichene Größen haben. Hier und hier. Und wir haben halt eben die anderen Terme, wo keine gestrichenen Größen vorkommen. Ach so, hier haben wir nochmal den gestrichenen. Und da müssen wir übrigens irgendwo noch den Sack zumachen. Hier fehlt noch ein DV-Strich. Und was man jetzt üblicherweise macht, ist Folgendes. Ich schreibe jetzt hier unten weiter, ja. Das dann nur als eingeschobene Verständnisformel nochmal. Ist jetzt Folgendes, dass man sagt, okay, man hat eine Summe L gleich 0 bis unendlich, formal, M gleich minus L bis plus L. Dann steht hier 4Pi 2L plus 1 R hoch L plus 1. Ich fasse diese Terme R und R hoch L zusammen in R hoch L plus 1. Ebenfalls ungestrichen ist diese Größe YLM, also diese Kugelflächenfunktion. Und dann kommen Terme, die haben nur noch etwas mit den gestrichenen Größen zu tun. Und das Schöne ist, da steckt auch das Integral mit drin. Nee, sorry. Das heißt, hier habe ich jetzt Terme, in denen also diese Ladungsverteilung steht, in denen das R' steht, in denen also der Vektor, der quasi scannt, die Ladungsverteilung abscannt und hier stehen Kugelflächenfunktionen drin. Und das hier nennt man den Multipol der Ladungsverteilung. Was heißt das? Das kriegen wir gleich. Allerdings aufgrund dieses Sterns hier nennt man das den konjugatkomplexen Multipol der Ladungsverteilung. Ich will mal vorwegschieben, was man mit diesem Multipol der Ladungsverteilung machen kann. Wir werden jetzt mal so die ersten paar uns anschauen, die ersten zwei, drei. Und ich sage aber, was man damit machen kann. Die Multipol der Ladungsverteilung, die führen zu unterschiedlichen Energieniveaus. Die führen zum Beispiel zu unterschiedlichen Energieniveaus, auch wenn ich mir jetzt einen Kern anschaue, der halt eben jetzt nicht kugelrund ist, sondern irgendwie eine Deformation hat. Und mal gucken, ob ich das Bild sofort finde. Die Kerne, die wir aus der Kernphysik kennen, die haben zum Beispiel solche, also das Bild da unten, die haben solches Aussehen. Da ist nichts mit kugelrund. Und diese Deformation, die wir hier haben, die führen bei den Elektronen dann auch zu veränderten Energien. Sie könnten jetzt sagen, okay, von Wasserstoff, also Z gleich 1, zu Uran, Z gleich 92, brauche ich ja alles nur mal 92 zu nehmen oder muss durch 92 teilen, je nachdem, was bei dieser komischen Energieformel dann anschließend rauskommen mag. Weiß ich nicht, aber irgendwie muss es skalieren mit 92. Macht es auch, wenn die Deformation nicht wäre. Aber aufgrund der Deformation hat man anschließend andere Energieniveaus. Man kann quasi aufgrund der Energieniveaus zurückschließen, wie die Ladungsverteilung tatsächlich aussieht. Der L gleich 0, also der Monopol der Ladungsverteilung, der sieht einfach aus, als wäre er kreisrund. Sobald ich da oben in der Ladungsverteilung so etwas habe, was ich eh schon eingezeichnet habe, nämlich Differenz zwischen positiven Ladungen auf der einen Seite, negativen Ladungen auf der anderen Seite, habe ich einen Dipol. Das werden Sie vielleicht auch schon aus der Schule kennen. Ja, also Dipol, augenscheinlich ist das Beispiel, was wir kennen, das Wasser, was schon einen Dipol hat. Und der führt schon mal zu einer Energieverschiebung. Okay. Beim Uran haben wir üblicherweise keine negativen Teilchen hier im Atomkern drin. Stehe ich Ihnen zu. Aber trotzdem kann es ja sein, dass auf der einen Seite mehr Neutronen sitzen als auf der anderen Seite. Ist aber nicht der Fall. Macht aber nichts. Was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass es Zonen gibt, also jetzt mal, dass es eine Abweichung von der kreisrunden Form gibt. Und diese Abweichung, die führt im nächsten Multipol, den wir kennen, nämlich beim Quadrupol dazu, dass es dann auch Auswirkungen auf die Energieniveaus gibt. Wir schauen uns jetzt mal an. Und dann haben Sie ein Gefühl dafür, dass man mit diesen Multipolen tatsächlich etwas anfangen kann. Wir schauen uns mal den Monopol an. Monopol nennt man den Term, wo das L gleich 0 ist. Und für L gleich 0 müssen wir also sagen, Q 0 und dann ist das M erstmal auch 0. Haben wir also die Formel da stehen, Rho von R'. Also der Scan über die Ladungsverteilung, mal R' hoch 0, also mal 1, mal dem Y00 Stern von Theta und Phi integriert über die gesamte Ladungsverteilung. Okay, das y 0 blinkt gerade da oben raus. Das ist das 1 durch Wurzel 4pi. Das heißt, hier steht also 1 durch Wurzel 4pi. Und dann steht, das können wir rausziehen, weil das ist ja unabhängig von der Ladungsverteilung selbst. Und dann steht hier nur noch das Integral über Rho dv. Integral über Rho dv ist aber, kann man sich schon irgendwie so vorstellen, ich integriere quasi über die gesamte Ladungsdichte, alles was da irgendwie rumwabert. Was könnte das sein? Ja? Die Gesamtladung. Das heißt, der Monopolterm ist bis auf diesen Vorfaktor nichts anderes als die Gesamtladung. Na, und insofern können wir auch sagen, okay, der Monopolterm, der ist jetzt nicht unbedingt gekennzeichnet dadurch, dass ich jetzt irgendwie eine Sinus oder eine Theta oder eine Phi-Abhängigkeit habe, sondern das ist einfach so, als wäre die Ladung halt eben kugelrund verteilt und das gibt mir halt eben dann auch die Gesamtladung. Schauen wir uns mal an, wie die Wechselwirkung dann anschließend aussieht. Also wir setzen das jetzt einfach das Phi von R mal ein. Das Phi an der Stelle R. Wir betrachten jetzt nur mal den Monopolterm, was für eine Auswirkung hat er. Dann heißt es also, dass wir die gesamte Summe einfach mal auf L gleich 0 reduzieren. Damit haben wir es auch auf M gleich 0 reduziert. Dann steht hier 4pi 2 mal 0 plus 1, also durch 1, mal R hoch 0 plus 1, also durch R, mal YLM, wir vergewissern uns nochmal, das ist immer noch 1 durch Wurzel 4pi. Ja, also das ist das Y00, was da vorne steht von Theta und Phi. Und ich schreibe mal hier vorne hin L gleich 1. Also wir betrachten jetzt nur das Phi für L, Entschuldigung, für Phi gleich L gleich 0. So, und dann kommt das Q00 und das war einfach auch 1 durch Wurzel 4pi mal Q. Kürzt sich gegen das hier und dann steht da einfach Q durch R. Das ist das, was Sie aus der Gravitation auch kennen. Ne? Einfach M durch R. Das wäre das Potenzial für eine Ladung, die irgendwo an der Stelle festgepinnt ist, Ladung M, und ich betrachte deren Potenzial im Abstand R. Das heißt, in Null der Näherung ist das Potenzial einer solchen Ladungsverteilung nichts anderes, als wenn ich die Gesamtladung betrachte und durch R teile. Spannender wird es beim nächsten Term. Der nächste Term ist L gleich 1, das nennt man den Dipol. Und da betrachten wir nur mal das Q11. Und schreiben hin, das ist das Rho von R' mal R1 hoch L, also R' mal Y11 von Theta und Phi dv'. Und das Y11, das haben wir uns hier hingeschrieben gehabt, als hätte ich es geahnt, dass ich es nochmal brauche. Ich ersetze das jetzt einfach mal. Minus Wurzel aus 3 durch 8pi Sinus Theta. E hoch I Phi. dv Strich. Gut, diese minus Wurzel aus 3 durch 8 Pi, setzen wir mal vor, das Integral. Dann steht da Rho Strich. Dann steht da R Strich Sinus Theta. Und das E hoch I Phi Strich, da kommt noch ein Strich hinten dran. Da steht auch ein Sinus Theta Strich. Das E hoch I Phi Strich, das schreibe ich jetzt mal um in Cosinus Phi Strich minus I Sinus Phi Strich. dv Strich. Ja, das ist einfach nur Exponentialfunktion halt eben in Cosinus und Sinus zerlegt. Und jetzt steht hier R mal Sinus Theta mal Cosinus Phi. Und hier steht R mal Sinus Theta mal Sinus Phi. Dummerweise mit so einem I noch so vor.
Wieso ist das Minus zwischen Cosinus Theta, Phi und Phi?
Bam, 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 bam.
Das ist sehr komplex.
Genau. So, ja. Genau. Okay. Deswegen fehlt hier ein Minuszeichen. Okay. Vielen Dank für die Frage und für die Antwort. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Also hier kommt dieses Konjugatkomplexe vor. Das schlägt sich dann dadurch durch, dass ich hier das y11 halt eben auch e hoch minus i Phi Strich schreiben muss. So, jetzt wühlen wir mal, was R Sinus Theta mal Cosinus Phi ist. Kugelkoordinaten. Irgendwie noch Vorstellungen? Ich fange schon mal an zu schreiben. Ja? Einfach nur x-Strich, genau. Und R Strich Sinus, also R Sinus Theta Sinus Phi ist dann Y Strich. Jetzt haben wir hier noch dieses maledeite Minus I davor. Das lassen wir auch so stehen. Und schon kriegen wir raus, dass also dieses Dipolmoment für L gleich 1, und man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, wir haben es jetzt nur ausgerechnet für M gleich 1, dass dieses Dipolmoment nichts anderes ist als die Ladungsverteilung noch mit x und y modifiziert. So, was jetzt etwas ungewöhnlich ist wahrscheinlich für Sie, das ist, dass in so einer endgültigen Formel, wir werden die jetzt hier im Augenblick nicht weiter auflösen können, dass in so einer endgültigen Formel so etwas steht wie imaginärer Anteil. Ich glaube, wir haben jetzt so kein rechtes Gefühl, wie wir einen imaginären Anteil messen könnten. Üblicherweise messen wir ja immer irgendwelche Größen, also beim Potential wird man halt eben Potentialdifferenzen messen. Ja, also so wie wir es ja auch hier im Erdpotential halt eben kennen, zwischen Erdboden und Tischhöhe oder Erdboden und erster Stock. Da kommt uns üblicherweise eigentlich kein Imaginäranteil dazwischen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Teil für sich nehmen würde, dieses Multipol, also Dipolmoment Q11 Stern, Wenn ich es jetzt entsternen würde, würde es auch nicht besser machen. Da wird halt eben aus dem Minus i im Plus i. Das nützt uns auch noch nichts. Also das Q11 als solches kann man nicht messen. Aber das steht hier noch im Zusammenhang mit dem y11, was hier steht. Und wenn man das dann wieder dran multipliziert, dann löst sich alles auf, dann fliegen nämlich alle, also das machen wir jetzt nicht, dann fliegen nämlich alle i-Anteile weg und wir haben dann tatsächlich nur noch eine reelle Größe da stehen. Gut, also das ist schon mal ganz gut. Ich versichere Ihnen, es kommt da nichts Imaginäres anschließend im Potential drin vor, zumindest nicht in den Potenzialen hier, die wir hier behandeln. Und dieses Minus i als Zwischenschritt muss uns nicht unbedingt aufregen. Wir werden auch später bei den Wellenfunktionen, wenn wir in der Quantenmechanik sind, auch immer wieder irgendwelche Wellenfunktionen haben, die haben imaginäre Anteile. Noch und nöcher. Und wir kriegen die anschließend alle wieder weg, wenn wir dann auf Messgrößen gehen. Und insofern nicht irritieren lassen, wenn also zwischendrin als Zwischenergebnis imaginäre Anteile auftauchen. Immer dann quasi bis zum Ende rechnen. Okay, was wir aber hier sehen ist, hier haben wir die Ladungsverteilung stehen und hier stehen nochmal räumliche Koordinaten. Dasselbe wird man dann anschließend bei Q1,0 haben. Da steht dann hier nur noch das Z und rechnen wir jetzt nicht aus. Und Q1-1, also für m gleich minus 1, dann steht hier nichts anderes als x plus iy. Und wenn man das alles jeweils zusammennimmt, dann sehen wir halt eben, dass diese Dipolmomente einen Beitrag zum Potential liefern. Ist irgendwo in der Vorlesung schon mal rausgekommen, was dieses Rho mal x integriert drüber ist?
Also x' und y' sind jetzt die Koordinaten, also die Kartesische von R'.
Genau. Deswegen, ich hatte es eben ganz kurz gesagt, wenn ich das Q0 ausrechne, Q1,0, dann steht bei dem Q1,0, Vorfaktor weiß ich jetzt nicht, drei durch 4 Pi Wurzel raus. Also jetzt mal unabhängig vom Vorfaktor, steht hier Rho R' mal Z' dv'. Also es gibt ein Multipolmoment, was die Verteilung in Z berücksichtigt oder repräsentiert. Und da mache ich zur Vollständigkeit halber, schreibe ich noch das andere hin. Also Q1 minus 1 ist gleich minus Q1,1 Stern. Jetzt haben wir also alle drei Dipolmomente. Ja, also gedanklich kommen die da unten drunter. Jetzt haben wir alle drei Dipolmomente, die man berücksichtigen müsste. Und dann hat man wirklich die Raumverteilung im Sinn des Dipolmoments drin. Komplett drin.
Ja. Wenn wir sagen, diese L und M ist anschaulich für eine Bedeutung.
Anschaulich haben die Bedeutung, dass ich quasi immer größere Abhängigkeiten von Theta und Phi berücksichtigen kann oder immer feinere, also eigentlich muss man sagen, feinere Abhängigkeiten von Theta und Phi berücksichtigen kann. Je höher ich das L schraube, desto mehr Terme kommen da irgendwie rein und desto feiner kriege ich die, desto besser wird die Feinstruktur deutlich, wie diese Ladungsverteilung aussieht. In der Quantenmechanik haben wir es ja ähnlich gesehen, oder haben Sie es in der Schule ähnlich gesehen. Da haben wir also einmal auch diese 1s-Orbitale, 2s-Orbitale, sind alle kugelrund. Dann haben wir diese handelförmigen, dann haben wir diese Kreis und oben drüber nochmal so eine handelförmigen. Also auch da haben wir eine größere Vielfalt quasi an Möglichkeiten der Ladungsverteilung. Und rückwärts betrachtet heißt es, mein Scan wird immer deutlicher, wird immer besser. Das L repräsentiert einfach die verschiedenen Möglichkeiten, halt eben noch mehr Feinheit reinzukriegen. Wir werden, das ist jetzt allerdings ein krasser Vorgriff, wir werden später sehen, dass dieses L in der Quantenmechanik nichts ist als der Drehimpuls eines Teilchens. Und das M wird dann anschließend die Projektion des Drehimpulses auf eine bestimmte Achse werden. Also ich habe den Drehimpuls, der dann irgendwie so durch die Gegend rotiert, und die Projektion auf die Z-Achse, das wird das M sein. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Vorgriff von 2 Semestern. Den müsst ihr jetzt nicht unbedingt mitziehen. So, wenn ich jetzt hier diese 3 Dipolmomente einsetze, dann sehe ich nacheinander hier 3 neue Terme. Also das heißt, ich habe zwar weiterhin nur das L gleich 0 und 1 dann mit drin. Für das L gleich 0 habe ich hier nur ein M gleich 0, also überhaupt nichts, war überhaupt keine Summation. Naja, doch über einen Term. Und für L gleich 1 habe ich halt eben die Terme von L gleich minus 1 bis plus 1. Und das sind genau die 3 Terme, die ich hier stehen habe. Und die muss ich dann halt eben hier noch dazu addieren. Also in der Gesamtsumme dazu addieren. Und jetzt war meine Frage, genau, weil ich schon erbrochen war. Worden bin, durch die berechtigte Frage. Habt ihr schon mal irgendwo gesehen, was dieses Rho mal XDV ist? Kam das schon mal in irgendeiner Vorlesung vor? Rho mal X, also es muss jetzt wirklich nicht schon mal vorgekommen sein, deswegen eine offene Frage. Kam das schon mal vor, Rho mal XDV? Also noch nicht, oder doch? Ja? Ja, also ja. Bei der Schwerpunktsbildung, da müsste es vorgekommen sein. Stimmt? Und also wenn ihr den Schwerpunkt berechnet, dann berechnet ihr den mehr oder weniger genau auf der Art und Weise. Und jetzt in der Ladungsverteilung ist es so etwas wie die Größe des Dipolmoments. Also wenn wir nicht über Massen sprechen, sondern über die Möglichkeit halt eben positive und negative Ladungen auch noch zu haben, dann ist es die Größe des Dipolmoments. Und das heißt, was man dann tatsächlich rauskriegt, wenn ich jetzt hier wieder das Phi als, wo habe ich das Phi stehen, da den nächsten Term dazu nehme, dann ist das die Größe des Dipolmoments eine Ladungsverteilung an diesem Ort R. Größe des Dipolmoments wäre jetzt also quasi hier wie, sieht mein Dipol hier aus und dessen Auswirkungen an dem Ort R, die betrachte ich, und das gibt dann so einen Ausdruck. Und wir sehen, das ist jetzt eigentlich das Wichtige an der Formel, da unten ist ein R hoch 3. Das heißt, der Term ist schon mal deutlich kleiner bei sehr großem R als das Teil hier. Und dann kommt noch ein Term dazu, nämlich wenn ich dann das L gleich 2 nehme, der sieht dann ganz schwierig aus. Ich nehme gleich den nächsten Term, der ist aber auch nicht besser. Lasst mal die ganzen Vorfaktoren und so weiter weg. Wichtig ist hier das R hoch 5. Ja, der nächste Term geht schon mit R hoch 5. Das heißt, wenn ich jetzt ganz weit weg bin, sehe ich was in der von dieser Ladungsverteilung? Ganz, ganz, ganz weit weg.
Ja, nur die Gesamtladung.
Nur die Gesamtladung. Ja, also wenn ich mir von hier aus irgendwas auf dem Mond angucke, was irgendwie über 1 Meter verteilt ist, sehe ich erstmal nur die Gesamtladung. Jetzt gehe ich näher dran und dann merke ich außer der Gesamtladung, huch, da gibt es ja eine Asymmetrie irgendwie. Und diese Asymmetrie, die spiegelt sich zunächst mal in diesem Dipolmoment wieder. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen näher dran und merke plötzlich, oh, außer der Gesamtladung, die ist gar nicht homogen verteilt, die hat ja schon ein Dipolmoment gehabt, gibt es jetzt noch so etwas wie ein Quadrupolmoment. Das merke ich aber erst, wenn ich so halt eben sehr, sehr nahe dran bin. Was ist ein Quadrupolmoment? Das ist genau das, was diesen Urankern, den ich vorhin gezeigt hatte, ausmacht. Das heißt, wenn ich es also schaffe, Experimente vorzuführen, durchzuführen, in denen ich sehr nah an den Urankern drankomme, dann kann ich nachempfinden, dass der so eine Quadrupolstruktur hat. Bei dem werde ich keine Dipolstruktur entdecken, weil im Kern, also wenn ich eine entdecke, dann wäre es eine Sensation. Üblicherweise erwartet man im Kern halt eben keine negative Ladung. Aber das nächste wäre halt eben einfach dieser Quadrupolterm. Ja? Das ist mein Handy, also einfach ignorieren. Und so geht es weiter. Ich kann also jetzt als nächsten Term nochmal dazu nehmen, den übernächsten Term und so weiter und merke immer mehr Feinstruktur. Und wenn ich jetzt bis L gleich, ich weiß nicht, was mir beim Urankern nehmen müsste, von mir aus bis L gleich 10 gehen würde, würde ich dann jeweils das ganz einzelne Proton halt eben entdecken. Was aber aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation dann auch schon wieder nicht mehr geht. Okay, also das heißt, mit Hilfe dieser Multipolentwicklung kriege ich rückwärts Aussagen, wie die Ladungsverteilung in einem Atomkern aussieht. Und diese Ladungsverteilung habe ich nur deswegen gekriegt, weil ich diese Kugelflächenfunktion halt eben eingeführt habe. Also die Kugelflächenfunktionen sind ein durchaus hilfreiches Mittel, um irgendwelche Phänomene, die ansonsten, sagen wir, nicht klassifizierbar wären, halt eben deutlich zu klassifizieren. Weil was macht man nämlich jetzt? Man sagt halt eben, okay, die Gesamtladung von dem Uran ist 92, das wissen wir inzwischen, Dipolmoment gleich 0, Quadrupolmoment gleich so und so viel. Da gibt es also richtig gehende Tabellen, wo man halt eben dann sieht, wie jeweils die einzelnen Terme halt eben vorhanden sind. Ist das einigermaßen auch von der Intention her, von der Motivation her deutlich geworden? Das wäre mir ganz wichtig, also dass die von der Motivation her, dass es noch da ist. Gut. Wollen wir noch so ein Beispiel zu den Kugelflächenfunktionen nehmen oder wollen wir das Feld der Orthogonalsysteme jetzt verlassen? Frage an Sie, brauchen Sie noch etwas dazu als Verdeutlichung oder reicht es erstmal? Gut, ist eine Oder-Frage gewesen, wem reicht es? Wer hätte gerne noch ein Beispiel? Gut. Und der Rest hat sich der Heisenbergschen Unschärferelation unterworfen, ist indifferent. Also es ist keine deutliche Mehrheit, sorry, ist aber auch keine deutliche Minderheit. Das nächste sind Differentialgleichungen. Ja, Differentialgleichungen, Systeme, das ist auch etwas, was er auf jeden Fall jetzt als nächstes auch braucht. Insofern denke ich, dann lassen wir einfach jetzt die Orthogonalsysteme orthogonal sein und gehen die Differentialgleichung rein. Okay, 50 Seiten überschlagen, gut. Jo, ich mache erstmal die eine Tafel sauber. So, also, nächste ganz, ganz große Überschrift, Differentialgleichung. So, was sind überhaupt Differentialgleichungen? Ganz formal und abstrakt sind es Gleichungen folgenden Typs. Ich habe eine unbekannte Funktion y von x. Ich habe möglicherweise die erste Ableitung der Funktion. Ich habe möglicherweise die zweite Ableitung. Ich habe möglicherweise die n-te Ableitung der Funktion. Und ich habe das x selbst noch. Ah ja, okay, ist eh Schluss. Und da hinten haben wir eine glatte Null stehen. Jo, das war jetzt ein kurzer Einstieg. Gut, also, wir werden nächste Woche würde ich weitermachen mit Differentialgleichungen. Erstmal so Terminologie von Differentialgleichungen und dann gehen wir in die Lösung, ganz konkret in die Lösung von Differentialgleichungen rein. Wir werden verschiedene Differentialgleichungstypen kennenlernen und werden dann peu à peu aufbauen, auch Differentialgleichungen, die von zwei und mehr Größen abhängen, Differentialgleichungssysteme. Aber wie gesagt, peu à peu, und das wird uns ziemlich lange im Semester noch beschäftigen. Wer kommt nächste Woche nicht? Weil nächste Woche haben wir Brückentag. Ich weiß, ich habe jetzt mit Greinen abgesprochen, ob er überhaupt macht. Also wenn Greiner macht, wer kommt dann? Dann kommen, okay. Und wenn er nichts macht, wer kommt dann auch? Okay, dann würden wir es nicht machen. Also ich spreche mit ihm ab, ob er etwas macht oder nicht. Und dann wisst ihr, ob ich auch etwas mache oder auch nichts mache. Ja?